Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit Geoffrey von der Shop Apotheke. Herzlich willkommen, Geoffrey.
Danke.
Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Die Shop Apotheke gehört, wie ich gelesen habe, zu Europas schnellst wachsender Apotheke. Ich glaube, das ist richtig. Auf jeden Fall seid ihr einer der Key Player im Apotheken Distanzhandelsgeschäft und ich habe mich besonders gefreut, dass du hier zugesagt hast, weil ich weiß über euer Segment, dass das zum einen hochkompetitiv ist. Ihr habt ein sehr intensives Wettbewerbsumfeld, das heißt Marketingsteuerung, Organisation muss bei euch auf dem Top-Niveau sein, sonst könntet ihr das Geschäft nicht machen, was ihr heute tut. Und natürlich auch vor dem besonderen Hintergrund der leider aktuellen Pandemie habt ihr sicherlich auch besondere Erfahrungen und Herausforderungen mitgebracht. Ich freue mich schon sehr auf das Gespräch. Lass uns doch bitte gleich einsteigen, indem du dich einfach kurz selbst vorstellst, bitte.
Ja, danke dir. So, ich bin Geoffrey und ja, wie ihr hören könnt, ich komme aus Frankreich und ja, ich wohne ungefähr seit 8 Jahren in Deutschland und ja, so ich arbeite seit immer eigentlich in E-Commerce, weil es mir Spaß macht und ja, ich kenne nur E-Commerce und ich werde bestimmt bis Ende meiner Karriere in E-Commerce arbeiten. Ja, es macht einfach Spaß. Und vielleicht über mich persönlich, ja, also ich wohne in Köln und ich habe seit 2 Jahren eine sehr große Herausforderung bei mir zu Hause. Ja, ich habe eine kleine Tochter und es macht Spaß, aber es ist nicht immer einfach mit der Arbeit und kleine Tochter zu mischen, muss ich sagen.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Sag uns doch ganz kurz vielleicht noch 1-2 Worte zur Shop-Apotheke. Für diejenigen, die jetzt nicht ständig auf der Börse, an der Börse unterwegs sind, vielleicht beschreibst du einfach mal ganz kurz das Unternehmen, bitte.
Genau, so, ja, Shop-Apotheke, so, wie du schon gesagt hast, wir sind so ein sehr großer Player in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa. Wir verkaufen in 7 Länder heute. Aber natürlich ist da unsere ja große Umsatzbringer, aber wir wachsen auch sehr schnell in international Geschäft und ja, so Shop Apotheke ist sehr customer centric, das heißt, so alles was wir machen oder entwickelt, machen wir für die Kunden und nicht für uns und wir überlegen immer, ja, okay, was könnte für unsere Kunden wichtig und was sind die Erwartungen von unseren Kunden. Und was sind die Erwartungen von dem Kunden, die wir noch nicht haben? Mhm. Und ja, die Firma existiert ungefähr seit ja 20 Jahren. So, es wurde von Stefan Weber gegründet. Und ja, so wir wachsen jedes Jahr so mit über 30% Umsatz, was in E-Commerce ja schon sehr 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 viel ist und unser Umsatz ist auch vorletztes Jahr über 700 Millionen Euro. Mhm. Und genau, und die Zahlen von 2020 werden bald auch publiziert.
Ich würde sagen, dass das Wachstum, also ich würde mal schätzen, dass euer Wachstum weiterhin sehr sehr stark ist und ich finde das gerade auch besonders herausragend, weil euer E-Commerce-Wachstum ist ja in einer Kategorie, die jetzt nicht mehr ganz neu ist. Ne? Das ist jetzt, also man kann Versandhandelsapotheken, gehört ja eigentlich mehr zu der ersten E-Commerce-Generation und gerade aber so 30% Wachstum in den Vorjahren auf einer 700 Millionen Euro Basis, das ist ja schon mal ein richtiger, also das ist ja sicherlich ein Schwergewicht in der E-Commerce-Welt. Magst du hast schon das Thema der Kundenzentrierung angesprochen und ich bin jetzt so ein bisschen hin und her gerissen, jetzt gleich sozusagen in euer Geschäftsmodell einzusteigen und diese Zentrierung oder vielleicht aber auch gerne nochmal so diese Aktualität, dass Themas E-Commerce, Distanzhandel, jetzt gerade vor diesem Hintergrund der Pandemie. Wie habt ihr, also was ist für euch durch die Pandemie in eurem E-Commerce-Geschäft anders geworden in den letzten 12 Monaten?
Naja, so eigentlich, es hat alles beschleunigen für uns. Mhm. So im März oder Ende Februar, wenn Corona in Deutschland angekommen ist, haben wir sofort einen Boost in unserem Umsatz gesehen, nicht nur von unserem Bestandskunde, aber auch von neuen Kunden. Das heißt, Kunden, die gar nicht vorher so online gekauft hätten, haben so diesen Schritt gemacht und gesagt, okay, ja, ich werde auch meine Medikamente online kaufen. Und ja, klar, so was du am Anfang gesagt hast, so ja, E-Pharmacie sind bekannt, aber was wir mit Corona bemerkt haben, viele kaufen noch nicht online Medikamente, weil sie vertrauen nicht, was sie bekommen könnten. Es war so vorher im Internet viele Informationen, ja, Medikamente nicht online kaufen, ihr weiß nicht, was ihr bekommt. Aber was wir gelernt haben und was wir merken mit auch unseren Wettbewerben, da wir schon sehr bekannt sind und unsere Brand Awareness ziemlich stark ist, haben die Leute weniger Angst zu kaufen. Und wir erreichen auch andere Zielgruppen, die wir vorher gar nicht angesprochen hätten, wo wir sagen, ja, okay, das ist jetzt die Zeit, auch ihr Geld zu investieren und versuchen, diese Leute zu erreichen, sagen, ey, Leute, du hast vorher nicht gekauft, weil du hast nicht uns vertraut oder weil du warst immer so in die Stadt unterwegs und du hast deine Medikamente einfach stationär gekauft. Jetzt bist du zu Hause gekauft, auch gerne bei uns probiert. Hier ist dein Gutschein von 10% für neue Kunden und wenn deine Erfahrung positiv sein sollte, dann bleib bei uns. Mhm. Und natürlich, wir haben auch so strukturell auch paar Dinge geändert, da das Speed von unserem Geschäft hat sich beschleunigen, so Logistik, so ja, ist natürlich mehr Orders, dann man muss sich neu organisieren. In Marketing kriegt man auch so natürlich mehr Suchvolumen, man muss schnell mit dem Budget überlegen, was man machen darf. Mhm. Darf ich eigentlich über mein Ziele gehen? Was bedeutet es, wenn ich über mein Ziele gehe? Wie viel mehr Umsatz mache ich? Wie viel mehr Orders? Was bedeutet es für mein Marketingmix? Ist es noch so schlau, so viel in Google zu investieren, wenn die Kunden von allein kommen? Muss ich so viel Geld noch in Preisomatch investieren? Was mache ich mit dem Preisen? So, das war eine große Frage von uns, weil der Markt war sehr, sehr instabil an dieser Zeit mit Preise. Und es war immer so von Wettbewerben nach oben, nach unten, nach oben, nach unten. Wir haben die Strategie gewählt, so faire Preise anzubieten. Das heißt, auch nicht unsere Preise stark oder nicht zu erhöhen. Wir waren so ganz klar mit unseren Kunden und wir haben Stabilität behalten. Hm. Und ja, das war eigentlich auch sehr viel. So vorher hatten wir so uns ungefähr einmal pro Woche abgestimmt, wie alles läuft. So, das war genug. Und im Corona-Zeit und noch heute, es ist fast täglich, wo wir so sprechen und sagen, okay, was machen wir eigentlich? Da wir sehen, okay, es ist zu viel Umsatz, das ist zu wenig, wir müssen mit Logistik sprechen und so weiter. Das heißt, es war wirklich ein starker Austausch mit dem Kunden, mit dem Kollegen, mhm. auch wenn wir nicht im Büro waren. So, wir haben wirklich gelernt, auch mit Teams zu arbeiten und nicht mehr uns zu treffen. Wir haben auch sehr viele Familienmember kennengelernt, so Kinder von Kunden, das macht auch Spaß. Ich meine, so das war auch viel lockerer und ich glaube, es hat auch geholfen mit dem Stress. So Feedback von meinem Team war, so dieses Jahr, es war eigentlich keine Pause für uns. So immer ist August, Juli ein bisschen ruhiger und dann kann man so sich erholen und sagen, okay, ich nehme Urlaub, sowieso. Es gibt so noch viel zu tun, aber weniger. Dieses Jahr, es war für uns fast keine Pause. Wir waren bis Ende Dezember 100%.
Und es sieht ja momentan leider auch nicht so aus, als ob sich die Lage entspannen würde. Du hast jetzt ganz viele interessante Sachen gesagt, die ich jetzt gerne aufgreifen würde. Vielleicht nochmal so kurz zu meinem Verständnis. Mein Verständnis über euren Markt ist, dass Preissuchmaschinen schon durchaus eine Rolle spielen, aber das kannst du gleich sicherlich besser sagen, als ich das vermuten kann. Und du hast dich jetzt gerade auf die Preise bezogen gegenüber dem Endkunden. Es haben sich aber auch die CPCs, also die Klickkosten auf den Suchmaschinen natürlich dramatisch auch verändert, weil manche Unternehmen dann rausgegangen sind, weil sie Lieferengpässe hatten und dadurch dann die Akquisitionskosten oder die Transaktionskosten geringer wurden. Später haben sich dann, zumindest das, was wir von außen beobachten konnten, auch viele wieder dazu entschieden, so wie ihr, glaube ich, auch durchaus wieder in die Neukundenakquise einzusteigen. Wie habt ihr diese taktische oder auch strategische Entscheidung, wie habt ihr die getroffen und wie habt ihr dann reagiert?
So, am Anfang war die Entscheidung klar, so für Google Shopping und die Preisemaschine, die nicht relevante Produkte zu entfernen, so von unseren Feeds. Und auch ganz klar, so, wo wir die Sales auch ohne Shopping geschafft haben, die Produkte einfach zu entfernen. Das war so eine Entscheidung, eine wichtige Entscheidung, sonst hätten wir bestimmt nicht geschafft, die Pakete innerhalb 1 bis 3 Tage zu unserer Kunde zu liefern, da wir zu viele Bestellungen hätten. Das heißt, so, eigentlich von Preisemaschinen waren wir fast komplett weg, von Shopping nicht. Unsere Wettbewerben haben auch die gleiche Strategie gefolgt. Das heißt, ja, die CPC haben sich stark reduziert und aber niemand war da, so außer die kleinere, so niemand war fast da. Und es ist, glaube ich, unsere Chance, mit Shop Apotheke so bekannt zu sein und schon 5,5 Millionen Bestandskunden zu haben, dass die Leute einfach direkt oder mit sehr Brand bei uns gekauft haben. Sie haben einfach gesagt, okay, was gibt es auf dem Markt? Okay, es gibt Doc Morris, es gibt Shop Apotheke, Medpacks, wo kaufe ich? Ja, okay, ich hab Freunde, sie haben schon mit Shop Apotheke gekauft, gute Erfahrung, dann kaufe ich auch. Unsere Bestandskunden sind auch ohne CRM-Maßnahme zu uns gekommen. Und ich muss glaube, dass die Politik auch ein bisschen Stress gemacht haben und die Leute haben wie verrückt gekauft und haben ja das Realität ein bisschen vergessen und einfach gesagt, okay, ich muss jetzt Medikamente ohne Ende kaufen und ja mal schauen, was nachher passiert.
Das war die erste Phase, wo dann auch Hamsterkäufe in vielen Bereichen gemacht wurden. Ja. Für mich klingt das sehr konsequent, in diese Nachhaltigkeit zu investieren, um auf der einen Seite Neukunden zu generieren, aber auch Bestandskunden nicht zu enttäuschen. Das ist ja das, was passiert, wenn zum Beispiel eine Mehrpreisstrategie gefahren wird. Also es gibt ja auch die Phänomene, dass man Neukunden über Preissuchmaschinen andere Preise macht als Bestandskunden, die über CRM-Maßnahmen oder über Direkteinstiege kommen. Habt ihr euch dazu positioniert?
Genau so, wir machen das so in normaler Zeit, wo wir andere Preise in Preisemaschinen Google Shopping anbieten. Aber für die Corona-Zeit haben wir entschieden, an alle Kunden die gleiche Preise anzubieten. Und auch um die Nachfrage ein bisschen zu reduzieren. Aber für uns wichtig war, bevor wir über Preise und so weiter sprechen, die Transparenz an unsere Kunden zu geben. So, das heißt, jeden Tag oder jede 2 Tage haben wir alle unsere Kunden informiert, die betroffene Kunde, sorry, dein Paket wird sich verspäten, wir brauchen einen Tag mehr, wir hatten überall on-site, ja, durch Corona werden die Pakete sich verzögern um x Tage, um wirklich die Kunden sagen, ey, wenn du bei uns bestellst, du kriegst dein Paket nicht mehr wie vorher morgen oder übermorgen, sondern vielleicht Ende der Woche. Und das hat sehr gut geklappt. Wir haben keinen Anbruch in unserer Conversion Rate bemerkt, obwohl wir hatten so ein Banner, ja, es kann bis zu 5 Tage länger dauern. So, das war schon krass. Und die Kunden haben weiter bestellt. Und du hast über die Nachhaltigkeit von Kunden gesprochen. Das war für mich als verantwortlich für Marketing eigentlich sehr wichtig. Da wir kann ich verstehen, Otto, Amazon sehr viele neue Kunden gekriegt. Ja, eigentlich, was machen wir mit diesem neuen Kunde? Wir sollten diese neue Kunde ein bisschen anders verwalten, so würde ich so sagen, als die normale neue Kunde, die wir gekriegt haben. Mhm. Weil es ist Kunde, die bestehen vielleicht vorher nicht online gekauft hätten. Und ja, wir haben im Marketing uns überlegt, was machen wir mit diesem Kunden? Welche KPIs? Brauchen wir extra KPIs, diese Kunde zu beobachten? Wie oft müssen wir diese Kunde reaktivieren? Müssen wir für diese Kunde mehr Gutscheine machen? Oder müssen wir diese Kunde einfach mehr Informationen über Corona senden und so weiter? Und ich muss sagen, wir haben so vor ich gekommen bin, so, es war so, wir haben so in Silos gearbeitet. Und diese Corona hat uns wirklich geholfen, eine 360-Grad-Strategie für Marketing zu entwickeln und wirklich zu überlegen, okay, ich habe Budget, ich schaffe nicht mein Ziel, wie kann ich mit CRM das Budget teilen? Okay, ich habe so viele neue Kunden gekauft, sind diese Kunden wertvoll für CRM oder nicht? Und so weiter. Und es hat uns wirklich geholfen, in Marketing wirklich zusammenzuarbeiten, zu verstehen, was eigentlich ein neuer Kunde zu kaufen bedeutet für CRM in der Zukunft, so 3-6 Monate später, wie ist die Sell-Through, wie sind die Aktivierungsquote und so weiter. Wir hatten schon Millionen von Dashboards dafür, aber leider haben nur die Senior Manager oder die Head of diese Report benutzt und nicht so die Senior Manager oder die Intermediate Manager. Und sie haben auch damit gelernt zu arbeiten und zu verstehen, okay, eigentlich jede Kunde, die ich kaufe oder jede Kunde, die ich mit Shopping reaktiviere anstatt mit CRM, kostet die Firma Geld oder vielleicht ich kaufe die falsche Kunde und so weiter. Und wir haben damit sehr, sehr viel gelernt.
Ist es fair zu sagen, dass ihr durch diese Corona-Dynamik den Schwerpunkt vom rein, also ihr habt bestimmt nicht nur reines Akquisitionsmarketing gemacht, aber dass sich die Gewichtung weiter in Retention und CRM getriebene Maßnahmen und Analysen verändert hat?
Das war für uns immer ein Schwerpunkt, da so wie gesagt, so wir haben über 5,5 Millionen. Das heißt, so ohne die Bestandskunde können wir auch nicht leben, aber klar, es hat das noch intensivieren, da wir mehr neue Kunden auf dem Markt zur Verfügung hatten und natürlich wir beobachten das noch mehr. So die Awareness war in der Firma da, aber nicht für alle unsere Kunden, alle unsere Mitarbeiter. Das heißt, ja, alle Mitarbeiter jetzt beobachten das und wir sprechen darüber jede Woche in unserem Jobfix.
Ich verstehe das. Ich bin auch jetzt nur drauf gekommen, weil mich hat das sehr beeindruckt, eine 30% Wachstumszahl noch zwischen 19 und 20, im Jahr 19 abgeliefert zu haben. 30% Wachstum ist, ich kenne euer Geschäft jetzt nicht besonders gut, aber ich stelle mir vor, 30% Wachstum schafft man nicht rein nur aus den 5,5 Millionen Neukunden, sondern da musst du ein gutes Gleichgewicht haben aus Marktopportunitäten akquisitorischer Art und der bestmöglichen Kundenwertbearbeitung über CRM und Retention.
Richtig, das ist 100% richtig und es ist, was wir sagen, so wir haben wirklich so bei uns ein Marketing-Maschinerie, wir nennen das so. Und alle Mitarbeiter haben ein genau und klares Ziel und wissen, was sie machen sollten. Und ich glaube, unser Schwerpunkt, es ist wirklich die Abstimmung in unserer Firma, wo Marketing, Sales, Country Management und so weiter sich immer abstimmen und zusammensprechen und denken, okay, ja, das ist nicht gut für unsere Kunden, dann machen wir das nicht. Und wir bevorzugen das ein bisschen manchmal langsamer zu machen, aber richtig für die Kunden zu entwickeln.
Ich habe jetzt schon ganz viel über erste Punkte von eurer Organisation verstanden. Ich würde gerne in dieses organisatorische Thema von euch gerne einsteigen. Jetzt gibt's ja so mal die einmal die die Organisation auf mehrere Länder und die Organisation in Channel oder Cross-Channel und weiteren Bereichen. Wie seid ihr da aufgestellt? Vielleicht mal mit der übergeworfenen Frage, seid ihr ein zentral orientiertes Unternehmen? Also steuert ihr aus eurer Zentrale alle Länder oder wie ist die Rolle zwischen Zentrale und Ländern?
Ja, das ist sehr zentral. Wir steuern sehr viel aus Deutschland. Wir haben auch natürlich ein paar Standorte in Europa, aber große Teil von dem Business ist in Köln und Venlo. Sorry, so Köln ist eher so für Business und Venlo gibt es da unser großes Logistikzentrum. Wo wir jeden Tag unsere Pakete verschicken, aber es gibt auch ein paar Verwaltungen, Business wie Einkauf und Human Resources. Mhm. Genau, und in Köln gibt es die gesamte Country Management aus Belgien. Also das belgische Team sitzt eigentlich in Belgien und steuert das Business aus Belgien. Aber Rest sitzt in Köln und Marketing sitzt auch um 95% in Köln. Mhm. Wir haben ein paar Kollegen auch in Venlo, aber sie steuern einen anderen Teil von dem Business. Und ja, wir arbeiten in Matrix, das heißt so eigentlich, ich kümmere mich um Marketing, aber die Country Management Leute sprechen auch direkt mit meinem Team und steuern auch das Business auch direkt mit meinem Team. So, das heißt, so, ich bin nicht der, ja, sozusagen der Boss und sage nicht, ja, wir machen das, das, das und das in jedes Land, sondern ja, ich prüfe, wie die KPI sich entwickelt und ob alles in der richtige Richtung geht. Und ich stimme mich mit dem verschiedenen Country Management und mit dem Senior Manager für Sales, wie es laufen sollte. Und ja, vielleicht über die Struktur im Marketing, wie wir das gebaut haben in den zwei letzten Jahren. So eigentlich, ich habe drei große Bereiche, ich habe noch untere Bereiche, aber ich glaube, so die drei große sind, was wichtig sind für heute. So, wir haben natürlich Digital Marketing, das ist alles, was mit Online-Marketing, E-Commerce zu tun hat. So die Kanäle einfach zu betreuen, also Umsatz zu holen, Geld auszugeben, Customer zu beobachten und so weiter. Dann habe ich noch die Pricing Department. Mhm. Ja, so wie ist unsere Pricing-Strategie, um die Marge und Deckungsbeitrag-Ziele zu erreichen. Und die letzte Abteilung ist Conversion Rate Optimization. Das heißt so eigentlich, wie kann ich meine Webseite verbessern, um die Conversion Rate zu erhöhen? Ja, so das ist ein großer Teil für uns, wo wir sozusagen viele AB-Tests machen und wo wir versuchen, ja, zu verstehen eigentlich, was ist besser für die Kunden und wie sollten wir unsere Webseite neu gestalten, damit unsere Conversion Rate sich erhöht.
Was ich glaube bei euch, was man in eurer Branche besonders gut beobachten kann, ist die hohe Preisabsatzabhängigkeit, die man hat oder dem man praktisch sogar unterliegt, weil die Bedeutung in eurem Markt für vergleichbare Produkte und auch der Grund, warum früher auch Leute euch genutzt haben, ist, dass ihr ja mit einem besseren Preis rausgegangen seid als die Apotheke in der Fußgängerzone. Ich glaube, das kann man so.
Ja, das kann man natürlich so sagen. Das ist günstiger, online zu kaufen. Aber ich glaube, es geht für ja, fast alle Business, das ist immer günstiger, online zu kaufen. Aber man muss sagen, dass wir als Shop Apotheke nicht mehr die günstigste sind. Wir haben auch andere Preise als so kleine E-Pharmacie. Aber natürlich, der Preis ist für die Kunden relevant, wie überall im Internet. Mhm. Aber ich glaube, die Chance, die wir haben, wir verkaufen Medikamente. Mhm. Das heißt, wenn ein Produkt günstig ist, also zum Beispiel Paracetamol, dann fragt sich die Kunde, klingt komisch. Und das ist das schon bekannt und so weiter. Und ich glaube, für uns im Vergleich so vielleicht zu Otto oder Amazon werden die Preise verglichen, aber trotzdem wissen die Kunden, okay, es gibt 3, 4, 5 große Top-Player und ich würde hier da kaufen, eher 30, 40 Cent mehr ausgeben, aber mindestens bin ich sicher über die Qualität.
Ja, das glaube ich sofort. Bei Medizinprodukten, da macht man vermutlich nur ungerne Kompromisse. Ich wollte auch auf den Punkt hinaus, dass diese Steuerung halt besonders herausfordernd ist, so wie ich das verstehe, weil du im Grunde Rohertrag und Absatz ständig miteinander abwägen musst. Ne? Wenn du mit den Preisen immer versuchst, also ihr seid ja nicht allein damit, das haben die Consumer Electronics oder auch Kontaktlinsenversender haben das gleiche Problem. Es gibt eine bestehende Nachfrage, die grobe Bedeutung der Preissuchmaschinen und du und deine Kollegen, ihr müsst bewusst entscheiden, ob ihr jetzt Volumen, also absatzorientiert oder deckungsbeitragsoptimiert arbeitet und zudem auch noch die Abwägung zwischen Bestandskunden und Neukunden. Das ist ja schon durchaus herausfordernd. Also diese Herausforderung hat ja nicht jeder Marketier in dieser Ausbildung.
Genau, das ist ich würde sagen, es ist eine mega Herausforderung. Es macht aber sehr viel Spaß, weil es ist jeden Tag, ich übertreibe, aber fast jede Monate, jede Woche, man muss überlegen, ob es in der richtigen Richtung läuft, ob wir hier ein paar Anpassungen machen sollten und so weiter. Und ja, wie man auf Deutsch sagt, diese goldene Mitte zu finden, ja, ist echt schwierig und am Ende, man muss überlegen, positioniere ich meine Firma auf dem Markt oder habe ich meine eigene Positionierung und die Markt ist mir egal, da mein Brand Awareness genug groß ist.
Du hast als zweiten Punkt, als zweiter Punkt, der mir aufgefallen ist, hast du vorhin gesagt, dass es immer wieder in deiner Einleitung auf die Liefergeschwindigkeit referenziert. Stimmt, dass das hinter dem Preis die größte Conversion-Ausschlag dann die Geschwindigkeit ist, mit der ihr eure Produkte an die Konsumenten bringen könnt und das Versprechen, was ihr auf eurer Seite macht, wann das Produkt beim Konsumenten ist?
Ja, auf jeden Fall. So, es gibt so eine Verbindung zwischen Lieferung und Conversion Rate. Aber wir haben bemerkt, in Corona-Zeit, die Leute haben ein bisschen mehr Zeit und sie akzeptieren, dass die Pakete 1, 2 Tage später kommen. Mhm. Und was wir bemerkt haben, langfristig, es ist besser, heute zu sagen, ja, wir brauchen 5 Tage, damit die Kunde in 3 Monate, 6 Monate wieder kauft. Die Kunde verstehen, wenn wir das im Voraus sagen, als dass wir nicht kommunizieren und sagen, oh, sorry, ja, Corona passiert. Das haben wir bemerkt und es kostet auch für Marketing viel weniger Geld, da wir die Kunden nicht noch einmal kaufen sollten.
Sehr interessant. Richtig interessant. Du hast gerade schon von dieser 360-Grad-Betrachtung gesprochen und dass ihr die Silos transparenter gemacht habt oder aufgelöst habt. Was heißt das für eure Funktion? Also im Sinne von, wie hat sich euer Arbeiten und eure Abstimmung jetzt so verändert, wie ihr sie auch in Zukunft und vielleicht auch in einer Zeit nach einer Pandemie irgendwie dann beibehalten werdet?
Ja, wir sind eigentlich am Anfang ein bisschen langsamer geworden dadurch. So, wir haben, es ist ein bisschen so, was komisch ist, wir waren super schnell, aber trotzdem, die Entscheidung waren manchmal so, es waren mehr Leute in der Entscheidung als vorher, weil wir haben aufgehört zu sagen, okay, CRM sowieso bringt so viel, das heißt, wir sprechen erst mit CRM und dann gucken wir, was kommt nachher. Und es war wirklich so, ja, eigentlich war, okay, was müssen wir in Marketing machen, damit es funktioniert und nicht mehr, was müssen wir in CRM machen, was müssen wir in Shopping machen. Und das war am Anfang für die Teams ein bisschen anstrengend, weil sie mussten nicht mehr über deren Kanäle denken, sondern über das gesamte Marketing sprechen und mehr mit anderen Kollegen sprechen und erst verstehen, okay, was eigentlich bringt dieses Kanal für die Firma. So klar, sie haben verstanden, was macht CRM, aber genau was es bringt und wie wichtig es ist für unsere Kunden, eine richtige CRM-Strategie zu haben, war für alle unsere Kollegen nicht klar. Und wir haben auch viele Kleinigkeiten entdeckt, wo wir besser geworden sind. Zum Beispiel unsere Retargeting-Strategie. Mhm. So, eigentlich war unsere Retargeting-Strategie keine richtige Retargeting-Strategie, sondern nur eine SEA-Retargeting-Strategie.
Mhm, okay.
Man kann mit verschiedenen Tools nicht nur so eine Remarketing-Strategie oder Retargeting-Strategie für die SEA-Kunde haben, sondern für die gesamte Marketing-Abteilung. Mhm. Und dadurch haben wir uns wir sind jetzt schneller, meine Mitarbeiter sprechen sehr gerne zusammen, sie verstehen, was die anderen Kollegen machen und sie stimmen zusammen viel mehr ab, so ohne mit dem Head-Off zu sprechen, das heißt, die Kollegen sind auch viel mehr flexibel mhm. und verstehen, wie sie Marketing auch steuern können und sie sind viel seniorisch geworden. Mhm. Und und ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann. Es funktioniert einfach besser und wir merken, dass die Kanäle besser zusammen kommunizieren und den Umsatz zusammenholen.
Das glaube ich. Ich finde dieses Beispiel mit dem Retargeting sehr interessant. Ist das ein Attributionsanalyse-Problem gewesen oder eine Herausforderung oder eher ein Steuerungsproblem?
Das war hier so eine Steuerungsproblem und da wir hatten kein Tool. So, das heißt, so, jede Kunde hat ein ID, mhm. egal ob es ein Kunde oder ein Besucher. Mhm. Und wir könnten so diese ID nicht durch alle Kanäle matchen. Das heißt, die Remarketing-Leute okay. hatten nicht die gesamte Liste, um das zu machen. Und ja, wir haben das Thema beobachtet. Wir haben so ein paar Tools bei uns eingeführt, damit wir natürlich diese ID irgendwo speichern können und die Daten von dem Kunde speichern können und dann überall zu aggregieren. Hm. Und wir sind noch am Anfang, so es dauert so solche Projekte zu machen, aber ich bin super stolz, dass mein Team das in Corona-Zeit geschafft hat. Hm. Und wir merken, dass ja, das ist besser und wir merken, dass dadurch kann man Geld sparen und auch die Kunden effektiver sprechen. Wir sind noch nicht auf One-to-One-Communication, mhm. das wäre schön, aber ich glaube, es ist heute noch nicht gemacht. Es ist viel in Literatur über diese One-to-One, aber meiner Meinung nach kann kein Online-Player das machen, vielleicht One-to-Ten, One-to-Twenty, mhm. mhm. aber wir versuchen auch in diese Richtung zu gehen, dass mhm. fast ein Kunde kriegt eine Kommunikation oder eine Gruppe mhm. von Kunden kriegt eine Kommunikation und diese Kommunikation passt 100% zu ihm mhm. und dass er sagt, ja, Shop Apotheke hat mich verstanden und sie haben meinen Bedarf auch verstanden.
Mhm. Also Mikrosegmente, also genau. dicht an One-to-One, verstehe ich. Vielleicht noch mal so ein paar Zahlen für die Organisation und eine Arbeitsteilungsfrage, also wie viele Leute arbeiten im weitesten Sinne im Marketing und benutzt ihr auch Agenturen für eure Marketingfunktion?
So, in Marketing sind wir fast 50 Mitarbeiter. Mhm. So, und wir steuern fast alles intern. Wir haben ein paar Agenturen, aber 95% von unserem Business ist intern. Mhm. Geleistet, deswegen auch 50 Mitarbeiter. Und wir haben auch mit der Agentur probiert, aber man merkt sowieso, man braucht einen Mitarbeiter, um die Agentur zu steuern. Am Ende ist es besser, diese Mitarbeiter bei uns zu haben und er macht die Arbeit. Und wir können auch dann die Information bei uns behalten.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen, gerade bei dieser Bedeutung mit Kundendeckungsbeiträgen und der hohen Volatilität in eurem Geschäft. Jetzt muss ich überlegen, ich weiß, dass du keine konkreten Zahlen nennen kannst, aber vielleicht kann ich mal so fragen. Ich hätte jetzt geschätzt, dass die Kosten-Umsatz-Relation im Pharma-Bereich, also eben nicht im Pharma-Bereich, eben bei den Versandapotheken in der Größenordnung von 2-7% vom Umsatz liegen könnte. Liege ich damit ganz falsch?
Ja, ich darf solche Informationen nicht mitteilen. Ich kann das gar nicht kommentieren.
Sehr gut. Aber nehmen wir mal an, es wären 5% nur mal fürs Rechenbeispiel, wenn nicht bei euch, sondern erstmal im Allgemeinen in der Branche, was spricht für eine geringe Kosten-Umsatz-Relation, viel Nachkauf, gewisse Bestandskundenfrequenz, die euch hilft. Was spricht für eine höhere Kostenumsatzrelation, eine immer noch relativ gute Marge und eine hohe Wachstumsgeschwindigkeit. Na gut, ja. Aber das kann man ja vielleicht mal, ich werde einfach mal ein paar von den Börsennotierten mal gucken, ob ich da was rauslesen kann. Aber
genau, jeden Fall, wenn so, am Ende, du hast recht, so. Wir sind ein Bestandskunde. Ja. Das heißt, so, ich werde keine Nummer nennen, aber natürlich so, dadurch, dass wir 5,5 Millionen Bestandskunde haben, es hilft unsere Kur zu reduzieren. So, natürlich, so.
Und dennoch, ich habe nur gerade überlacht gedacht, weil ich kenne diese Argumente mit Agenturen, ja, nein, 50 Leute, ja, gerade überlegt, ist das viel oder wenig? Und dann komme ich natürlich sofort auf die für 700 Millionen Euro Umsatz, 50 Leute im Marketing in dem Umfeld, mit trotzdem ja hohen relativ hohen Kundenakquisitionskosten wegen dieser Abhängigkeit von Suchmaschinen, Preissuchmaschinen. So habe ich mir das genährt. Ich finde das einen tollen Job, den ihr macht. Ja, nicht nur ihr, sondern überhaupt habe ich immer eine große Bewunderung für diese Unternehmen. Geht genauso auf zum Beispiel im Consumer Electronics Bereich. Da muss man ja sehr, sehr eng steuern. Ich glaube, es gibt wenig Branchen, wo man so genau steuern muss, um wirklich bestmöglich profitabel wachsen kann. Wie gewinnt ihr eure Leute? Wie macht ihr das, um wirklich die guten Leute nach Köln zu bringen?
Ja, das ist eigentlich eine sehr gute Frage, weil vor Corona haben wir gute Leute gekriegt, aber wir haben bemerkt, das war ein bisschen schwieriger als andere E-Commerce-Firmen. So, wir haben zwar so 500, 700 Millionen Euro Umsatz schon erreicht, aber Shop Apotheke war noch nicht so bekannt, obwohl wir auf die Top 30 E-Commerce-Firmen waren. Und wir haben bemerkt, mit Corona, ja, also die Interesse für unsere Firma oder Business hat sich stark erhöht und wir, also unsere Technik hat sich sehr stark auch entwickelt in den letzten Jahren. Und wir merken so, alles, was wir an die Bewerber erklären, und ja, wir merken, dass wir schon auf einem sehr hohen Niveau unterwegs sind, nicht nur in Marketing, sondern auch technisch. Und wir merken einfach, wir kriegen gerade andere Profile, da so viel über Online-Pharmacie kommuniziert wird, da unsere Zahlen sehr gut aussehen und dass wir einfach krass wachsen, obwohl wir schon vor 2 Jahren schon 700 Millionen Euro Umsatz geschafft haben. Und ich muss sagen, wir haben auch eine tolle Human Resources Abteilung. Und unsere Kollegen, so die Senior Manager, wir haben so ein gutes Netzwerk, so wo wir auch Leute kriegen können für höhere Positionen. Und was wir auch machen intern, wir versuchen immer auch die Leute intern zu pushen und dass die Leute sich entwickeln intern, damit wir auch nicht immer extern suchen sollten. Also wir versuchen zu sagen, okay, ja, wir sehen, ja, du hast Potenzial, komm, wir bieten dir Schulung und so weiter, dass du auf dem Niveau, nächsten Level kommst. Und dass du vielleicht in 6-7 Monaten nicht mehr ein Intermediate, ein Senior und vielleicht in 2-3 Jahren ein Teamlead sein könnte. Und immer so einen Plan B zu haben. Ich glaube, ja, wir machen nichts besonders Neues, aber wir merken, dass die Leute mehr Interesse an uns haben.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also gerade Eure Wachstumsgeschichte ist natürlich außergewöhnlich und eure Markenbekanntheit wird natürlich auch immer besser.
Ich kann dir vielleicht Einzahl nennen, kann ich. Vor 3 Jahren oder vor 2,5 Jahren, wenn ich angefangen habe, wir waren ungefähr 700 bis 800 Mitarbeiter, wenn ich mich gut erinnere. Und wir sind heute so fast bei 1300 Mitarbeiter. So Köln und Venlo und die andere so in Belgien auch, so dass das schon ein krasses Wachstum auch innerhalb 3 Jahre, so weniger als 3 Jahren. Bei uns startet jede Monate neue Leute, so das passiert nicht. So gerade in Corona-Zeit, viele Firmen stellen nicht Leute ein bei uns. Jede Monat gibt es Onboarding-Prozess und es ist nicht nur für ein, zwei Mitarbeiter.
Ja, das hilft natürlich auch. Mit Blick auf die Uhr, ich habe mir für dieses Jahr eine neue Standardabschlussfrage überlegt. Wenn du gestattest, bist du jetzt mein erster Kandidat. Es sind im Grunde zwei Fragen. Ich wollte dich fragen, was war in der jüngeren Vergangenheit dein größter Fehler und was war deine beste Entscheidung?
Ja, ich starte mit meinem größten Fehler. Mhm. Ja, es war am Anfang, wo ich in Deutschland gekommen bin. So, ich habe bei Babymarkt gearbeitet, so in Dortmund. Mhm. Ich glaube, wir sind auch heute ziemlich bekannt geworden. Und naja, so, wir waren am Anfang, so, ich war für so ein paar ausländische Länder verantwortlich. Und ich habe mir gesagt, ja, schade, wir können nie unsere Gutscheine online werben. So, das war immer so offline mit so CRM, aber international waren wir ziemlich klein. Und ich habe gesagt, naja, so für neue Kunden wäre schön, die Gutscheine auch online zu sehen. Mhm. Und so, es war nur möglich auf der Startseite. Habe ich mir gesagt, ja, wir müssen das überall sehen. Und dann habe ich in unsere CMS angeschaut und es war so ein Platzhalter unter die Suche. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, lass uns etwas gucken. Ich habe meinen Text angeschrieben und dann habe ich mir gesagt, ja, wäre super, wenn es noch ein Timer kommt, okay, bis du kannst deinen Gutschein noch 3 Stunden benutzen. Mhm. Und dann habe ich gespeichert und 5 Minuten später waren so ja ein paar Webseiten down die CSS war nicht mehr korrekt und ja, ich war noch in die Probezeit und klar, so man sieht, wer hat etwas geändert. Ich habe gesagt, oh mein Gott, was für ein Fehler. Und ich war wirklich am Ende. Und aber am Ende so hat IT mir gesagt, ja cool eigentlich, was du gemacht hast, weil wir haben eine Lücke in unserem System gefunden. Man konnte eigentlich alles speichern, so ich habe einen Code im Internet gefunden und ich habe diesen Code einfach gespeichert. So Amateurfehler, würde ich heute sagen. Ja. Aber ja, so ist halt eigentlich unsere deutsche Webseite so komplett zerstört.
Super, aber das spricht auch für deinen operativen Ansatz, dass du auch selbst im CMS
umfummelst. Ja, so, das war am Anfang, so vor 8 oder 9 Jahren, so ja, so habe ich auch selber SEA-Konto betreut und so weiter. So.
Ist es etwas, was du heute, also ich verstehe den Fehler, ist diese operative Kenntnis, also dass du natürlich selbst weißt, wie ein SEA-Konto aufgebaut ist und es auch selbst bedienen kannst, ist das etwas, was du einem Marketingleiter immer auch empfehlen würdest, diese Grundlagen, operative Kenntnisse weiterhin zumindest frisch zu halten?
Auf jeden Fall. So, ich meine, das ist so super wichtig, weil am Ende ich kann mit allen in meinem Team sprechen, obwohl ich bin zwar der Chef, aber wenn ich über SEA und so weiter spreche, ich verstehe natürlich nicht mehr alles, was mein Team sagt, aber mindestens habe ich die Grundkenntnisse und ich sage, sie können nicht mit verrappelt und sagen, ja, etwas komisch erklären. Mhm. Und ich glaube, alle müssen das haben, um wirklich auf diese Position zu kommen. Aber ich meine, an meiner Zeit, es war kein Master für E-Commerce. So. Mhm. Ich habe so einfach gelernt. Ja. Und irgendwann habe ich verstanden, wie es läuft. Heute lernt man das in der Schule. Und vielleicht, es reicht schon, aber glaube ich nicht so. Ich glaube, man muss sehr operativ da arbeiten, um zu verstehen, ja eigentlich, was bedeutet SEA zu machen, was bedeutet SEO zu machen, was bedeutet Affiliate und was bedeutet alles zusammen zu kombinieren.
Ich glaube auch, dass das ganz wichtig ist, das Wissen frisch zu halten. Aber die Hörer des Podcasts, die kennen das. Ich möchte trotzdem jetzt noch auf deine beste Entscheidung in der jüngeren Vergangenheit zu sprechen kommen. Was ist eine Einzelentscheidung, auf die du besonders stolz bist?
Ich habe zwei eigentlich. So, die erste ist eigentlich nach Deutschland umzuziehen. Okay. Habe ich nicht gewartet. Ich bin super erfolgreich geworden in E-Commerce in Deutschland. Und ich habe mega viel gelernt und ich glaube, diese Möglichkeit hätte ich nicht in Frankreich, weil Frankreich ist sehr hierarchisch und man muss immer so sagen, ja, ich habe x Jahre Erfahrung, um ein gewisses Level zu bringen und in Deutschland vertraut man einfach die Leute und wenn man denkt, okay, du kannst das, dann nimm die Challenge und mach das. Mhm. Und mein zweiter war so eigentlich bei Shop Apotheke zu starten vor 2 Jahren.
Okay.
So, das war eigentlich die beste Entscheidung meines Lebens, also professionell natürlich, dort zu starten. So, die Firma ist so dynamisch, wir wachsen so stark und ich muss sagen, ich arbeite da seit, wie gesagt, 2,5 Jahren und es war kein Tag, wo ich mir gefragt habe, was mache ich heute?
Großartig.
Ist jeden Tag etwas zu tun, ja. Und nicht nur für 8 Stunden.
Ja, sehr schön. Das ist, glaube ich, ein ganz tolles Schlusswort. Geoffrey, ganz herzlichen Dank. Ich habe wieder viel von dir gelernt. Ich drücke dir, deinem Team, deinem Unternehmen die Daumen, dass ihr weiterhin diesen Erfolgspfad beibehalten könnt und weiterhin beschleunigen könnt. Und ja, wünsche dir natürlich auch persönlich alles Gute. Pass gut auf dich auf, bleib gesund und hoffentlich bis ganz bald. Vielen Dank.
Danke dir für deine Zeit und danke dir für das Postcard und ich wünsche dir auch alles, alles gut für die Zukunft und ja, wir hören uns bestimmt.
Auf jeden Fall. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci.
À la prochaine. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.